aus Hebräer 4, die Verse 14 bis 16, auch wieder nach Luther 2017. Weil wir denn einen großen hohen Priester haben, Jesus, den Sohn Gottes, der die Himmel durchschritten hat, so lasst uns festhalten an dem Bekenntnis. Denn wir haben nicht einen hohen Priester, der nicht könnte mit Leiden unserer Schwachheit, sondern der versucht worden ist in allem wie wir, doch ohne Sünde. Darum lasst uns freimütig hinzutreten zu dem Thron der Gnade, auf das wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden und so Hilfe erfahren zur rechten Zeit.
Ich bete. Danke für dein Wort, guter Gott. Danke für die Bibel. Danke, dass wir in einer Zeit leben, in der wir dieses Buch in eigenen Händen halten und dass wir darin lesen können. Auch das haben viele Generationen vor uns ja nicht gekonnt. Aber viel wichtiger und viel mehr ist es, dass du aus diesen alten Sätzen auch heute noch zu uns redest. Und das erbitten wir, Herr, dass du redest, dass du durch dein Wort auch uns heute eine gute Nachricht vermittelst. Hilf uns, jedem Einzelnen von uns so zu hören, wie es für ihn, für sie gerade richtig und angemessen ist. Und dass wir das erleben, wie du in unser Leben hineinredest. So hilf uns jetzt recht zu hören durch deinen guten Geist, Herr. Wir bitten dich, rede du. Amen. Liebe Gemeinde, seit einiger Zeit bin ich bei Facebook mit einem älteren Herrn befreundet, der mir nun regelmäßig Aphorismen und andere kluge Texte grafisch auf einer Seite schön aufbereitet zusendet. Manchmal kann ich wenig damit anfangen, manchmal ist es Altbekanntes. Doch dieser Tage war es ein Satz, eine Frage vielmehr, die mich nachdenklich gemacht hat und die auch unseren heutigen Predigttext berührt. Da war zu lesen, hast du schon einmal über deinen christlichen Glauben geheult? Und darunter stand deutlich kleiner, das ist gut, das ist Aufwachen. Diese Frage, hast du schon einmal über deinen christlichen Glauben geheult, hätte der Verfasser des Hebräerbriefs seinen Lesern auch stellen können. Er ringt in diesem ganzen Brief um ihren Glauben. Und ich vermute, wir ringen gelegentlich auch um unseren Glauben. Und deshalb mein erster Punkt, was uns irre machen kann. Schauen wir uns um in dieser Welt. Sie steht Kopf. Es geht in ihr drunter und drüber. Krieg und Terror an vielen Ecken dieser Erde. Immer noch hungern Menschen und wissen nicht, wie sie und ihre Familien die nächsten Tage überleben sollen. Doch seit 2000 Jahren beten wir Christinnen und Christen, dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden. Und wir beten das im Namen dessen, der gesagt hat, dass mit ihm das Reich Gottes anbricht. Und wir glauben doch, dass er der Messias ist, der dieser Welt den Frieden bringt. Doch diese Welt ist in diesen 2000 Jahren nicht besser geworden. Der Mensch ist immer noch dasselbe Raubtier, das er schon damals war. Das Dichten und Trachten des menschlichen Herzens ist böse von Jugend auf. So stellt es Gott am Ende der Sintflut fest. Nachzulesen am Anfang der Bibel, 1. Mose 8. Und so ist es doch auch heute noch. Unverändert also. Und dann blicke ich nach Russland, wo ein inzwischen schon recht alt gewordener Spion sich als Hüter und Retter des christlichen Glaubens und der Kirche darstellt. Und das irdische Oberhaupt dieser Kirche dankt ihm dafür. Und schlimmer geht immer, er unterstützt, dass das Nachbarland angegriffen und mit einem grausamen Krieg überzogen wird. Dieser Kirchenführer unterstützt, dass das Brudervolk, das den gleichen Glauben hat, das zur selben Kirche gehört, nun unter diesen Kriegszuständen leiden muss. Und er verdammt sogar die Christen und Christinnen dieses Volks, weil sie sich aufgrund seiner Einstellung von dieser Kirche lösen und nun eine eigene, eine ukrainisch-orthodoxe Kirche gegründet haben. Und er spricht ihnen nicht nur das Recht dazu ab, sondern er exkommuniziert sie, spricht ihnen also ab, Nachfolger Jesu zu sein. Ganz ehrlich, da könnte ich heulen, wenn ich darüber nachdenke. Und dann blicke ich nach Amerika. Und ich denke an Schwestern und Brüder, mit denen ich in Herford Baseballcamps gestaltet habe. Baptisten aus McKinney in Texas, die ihren Herrn Jesus Christus herzlich lieb haben. Sicher, ihr Glaube war schon damals konservativer als meiner. Er war gesetzlicher als der, den ich lebe. Aber diese Menschen opferten Jahr für Jahr eine Woche ihres kostbaren Jahresurlaubs, und die haben maximal drei, die meisten nur zwei, um nach Deutschland zu kommen, bezahlten die Flüge selbst, um bei uns in Herford Kindern und Jugendlichen Baseballbrei bei und den Glauben nahe zu bringen. Und diese Schwestern und Brüder jubeln heute ihrem Präsidenten zu, und ich spreche jetzt nicht vom Präsidenten des Baptistenbundes, sondern eben dem der USA. Sie unterstützen seine Politik, die Flüchtlinge wie Schmeißfliegen behandelt, die es zu vertreiben oder auszurotten gilt. Sie finden den Slogan Make America Great Again, also mach Amerika wieder groß, richtig als die Leitlinie der Politik der USA. Es begeistert sie, dass der Präsident den Golf von Mexiko in Golf von USA umbenennen möchte. Und sie finden es richtig, Grönland annektieren zu wollen und aus dem Gazastreifen ein Luxusressort zu machen, wo reiche Amerikanerinnen und Amerikaner Urlaub machen können. Und das sind größtenteils kluge Leute, die in ihrem Beruf gewohnt sind, ihren Verstand zu gebrauchen. Wie können Sie diese Politik und diese kritiklose Unterstützung dieses Präsidenten mit Ihrem Glauben vereinen? Ich könnte heulen und ich verzweifle an meinem Glauben, wenn ich darüber nachdenke. Und dann schaue ich in unser Land und ich sehe die Kirchen hier, die immer leerer werden. Was bewirken alle die Gottesdienste, die sonstigen Veranstaltungen? Die Zahl der Christinnen und Christen nimmt immer mehr ab. Es gibt inzwischen viele Menschen, die überhaupt keinen religiösen Sensus mehr haben. Und das sind eben nicht nur Menschen, die in der DDR gelebt und dort über Jahre, Jahrzehnte indoktriniert wurden, atheistisch. Menschen eben, die mit Gott und Religion wirklich nichts mehr anfangen können, denen das alles fremd ist. Die scheinen wir völlig verloren zu haben. Und ich sehe daneben eine durchaus wachsende Zahl von Menschen, die sich animistischen Religionen zuwenden. Weiße Hexen und Schamanen sind in. Circa 1400 Jahre christlicher Glaube in Deutschland. Was ist davon an Wirkung geblieben? Und dann schaue ich in mein Leben und ich frage mich, welche Wirkung mein Glaube da eigentlich hat. Ja, ich kann auch über meinen Glauben heulen. Und damit bin ich, glaube ich, eben auch nicht allein. Ich weiß es, ich bin nicht allein, denn Jesus ist an meiner Seite. Mein zweiter Punkt. Jesus ist an unserer Seite, wenn wir angefochten sind von all dem, was ich schon ausgebreitet habe, und von manchem anderen mehr, was uns ja auch anfechten kann in unserem Glauben und uns zweifeln macht. Er war selbst angefochten in seinem Leben. Er hat den Hunger vieler Menschen gesehen. Er hat die Bitte ums tägliche Brot ja nicht umsonst ins Vaterunser aufgenommen. Hunger war schon immer eine Not, die Menschen traf. Und er hat natürlich die Möglichkeit vor Augen gehabt, sie mit einem Fingerschnippen zu stillen. Bist du Gottes Sohn? So sprich, dass diese Steine Brot werden. Ein wahrhaft diabolischer Vorschlag. Es wäre ihm doch ein leichtes gewesen, auf diese Weise den Hunger ein für alle Mal aus der Welt zu schaffen. Was für eine Anfechtung, es nicht zu tun, sondern der Not weiter begegnen zu müssen. Als er das Volk sah, jammerte es ihn, denn sie waren geängstet und zerstreut wie die Schafe, die keinen Hirten haben. So erzählt es der Evangelist Matthäus. Die Not, der Hunger nach Brot für Leib und Seele. Jesus hat das gesehen. Und er hätte die Macht gehabt, das zu beenden. Alle Menschen selig zu machen, satt an Leib und Seele. Doch er fordert seine Jünger auf, Gott zu bitten, dass der Menschen beauftragt, den Notleidenden, den Hungernden, den nach Liebe und nach Leben Dürstenden zu helfen, ihnen das zu bringen, wessen sie bedürfen, Brot für den Leib und die Seele, Glaube, Hoffnung, Liebe. Viele sollen beauftragt werden. Jesus macht nicht so, sondern sagt, betet um die, die das zu den Menschen tragen. Jesus hat geweint. Er hat geweint über Jerusalem, über sein Volk, die doch seinen Vater im Himmel kannten. Er hat geweint über den Glauben an den Gott Israels. Er hat geweint darüber, dass der Glaube so wenig Spuren hinterlassen, so wenig Frucht in ihrem Leben bewirkt hat. Jesus hat sich das anders gewünscht. Es hat ihn angefochten. So auch am Ende im Garten Gethsemane. Sollte es wirklich nur so gehen, durch das Leiden, hindurch, durch den Tod hindurch? Es wäre für ihn ein leichtes gewesen, über den Ölberg ab in die Wüste Juda, die Häscher wären umsonst gekommen. Und als er am Kreuz hing, da hätte er auf die Worte eines Ratsmitgliedes, steig doch herab vom Kreuz, wenn du Gottes Sohn bist, eine ganze Legion Engel herbeirufen können, um ihnen allen zu zeigen, wer der Herr ist. Nein, wir haben einen Herrn, der selbst ins Allerheiligste gegangen ist. Nicht um irgendwas zu opfern, sondern um sich selbst, sein eigenes Leben dort hinzugeben. Der dem Leiden nicht aus dem Weg gegangen ist, im Gegenteil. Er ist deshalb an unserer Seite, wenn wir um unseren Glauben ringen. Er hält das mit uns aus, er ringt mit uns. Und stärkt uns so, wie Gottes Geist ihn in Gethsemane gestärkt hat. Er gibt uns nicht auf, wenn uns der Glaube zu schwinden droht. Er hat allen Versuchungen widerstanden, den Weg abzukürzen, den leichteren Weg zu gehen. Und deshalb wird und kann er uns beistehen, weil er das alles bewältigt und erfolgreich überwunden hat. Und deshalb mein dritter Punkt, freimütig dürfen wir sein. Du, der du immer wieder ohne Furcht, du darfst immer wieder ohne Furcht, ohne Scheu, freimütig zum Thron der Gnade kommen. Du darfst Gott immer wieder mit all deinen Nöten belatschern. Du darfst klagen. Du darfst ihm das vor die Füße werfen, dass du so vieles in dieser Welt nicht verstehst, dass du an deinem Glauben zweifelst, weil er im Leben so vieler Christinnen und Christen anscheinend so wenig Wirkung zeigt. Du darfst ihn immer wieder neu um Glaubenskraft bitten. Du darfst immer wieder mit deinen Zweifeln bei ihm aufschlagen, das freimütig sagen, dass du auch manchmal an dir selbst verzweifelst, weil auch in deinem eigenen Leben vielleicht gar nicht so viel an Frucht zu sehen ist, wie du dir eigentlich wünschtest. Wir dürfen freimütig mit Zittern und Zagen an unserem Bekenntnis festhalten, auch wenn es in dieser Welt so wenig Gehör zu finden scheint. Freimut, ein altes Wort. Ich weiß gar nicht, ob die jungen Leute da noch was mit anfangen können. Zuversicht, so übersetzt die Basisbibel hier das griechische Wort Paresia. Zuversicht und Freimut, nehmen wir es zusammen. Das kann uns Christen auszeichnen, auch wenn wir manchmal über unseren Glauben heulen könnten. Denn wenn wir das tun, dann weckt uns das wieder auf. Dann erinnert uns das an den Grund unseres Glaubens an Jesus Christus und verweist uns auf den, der wie wir an der Schwachheit, der Ohnmacht des Glaubens und der menschlichen Möglichkeiten gelitten hat. Er, der doch den Himmel, die Himmel durchschritten hat, der also die ganze Herrlichkeit Gottes erlebt hatte. Aber der sitzt eben doch auch wieder zur Rechten des Vaters. Ihm können wir vertrauen. Er ist der Herr. Und die Kirche, sie ist nicht dafür gemacht zu glänzen, in Gold und Silber zu erstrahlen. Sie ist nicht dafür da, dass die Menschen ihr zujubeln. Sie ist nicht dafür da, dass sie in allen Angelegenheiten respektvoll um Rat gefragt und dabei auch noch ein wenig hofiert wird. Die Kirche Jesu Christi ist dafür da, Zeugnis von ihrem Herrn zu geben, von seiner Liebe, seiner Demut, seinem Leidenswillen, aber eben auch seinem mutigen und klaren Eintreten für Frieden und Gerechtigkeit. Und vor allem ist die Kirche dafür da, dass die gute Nachricht weitergesagt wird, dass jeder Mensch bei Gott willkommen ist. Begonnen hatte ich mit der Frage meines Facebook-Freundes, ob wir schon über unseren Glauben geweint hätten. Und jetzt nenne ich den Namen dieses Freundes. Vielleicht sagt ihm doch der eine oder andere was. Otto Sofa. Ich will von ihm nämlich noch erzählen. Er war Anfang der 70er bis Mitte der 90er Jahre der legendäre Trödelkönig Hamburgs. Er hatte einen Trödelladen in unvorstellbarer Größe. Und Hamburg-Promis wie Udo Lindenberg und Hollywood-Promis wie Harry Belafonte zählten zu seinen Kunden. Was noch keine Ware ist, das mache ich dazu, war seine Devise. Und sie brachte ihm ordentlich Devisen. Er scheffelte einen Haufen Geld mit einem Haufen Trödel. Und nicht immer wollten die Kunden eine Rechnung sehen. Und so ging so manches an der Steuer vorbei. Direkt gegenüber seines Trödelladens, Hamburger Flohmarkt, war das Café Adler. Das klingt nach feinen Leuten, die sich bei einem Tässchen Kaffee oder Tee treffen. Aber das war es nicht, sondern es war eher bekannt dafür, dass da feierwütige Leute aufschlugen, dass da Drogenpartys gefeiert wurden. Und zwar vor allem am Wochenende und nicht tagsüber, sondern nachts. Doch am Sonntagmorgen fanden in diesem Café Gottesdienste statt. Es war ja die Zeit der Jesus-People-Bewegung. Und in diesen Gottesdiensten hielt ein blonder, langhaariger Jesus-Hippie die Predigten. Und ob ihr es glaubt oder nicht, in einem dieser Gottesdienste hat sich dieser Otto Sofa zu Jesus Christus bekehrt. Ihm ist dieser Jesus Christus dort begegnet. Das Leben, sein Leben wurde total verändert. Er ist 1985 zum Finanzamt gegangen und hat gesagt, Leute, ich habe reichlich Steuern unterschlagen. Hier sind meine Bücher, schaut alles durch und dann sagt mir, was ich zahlen, damit ich meine Schuld begleichen kann. Und hat das dann auch getan. Ob es der Prediger erfahren hat, was durch seine Predigt geschehen ist, ich weiß es nicht. Und vielleicht hat auch dieser langhaarige Jesus-Hippie manches Mal über seinen Glauben geweint, weil seine Klientel zwar sonntags da saß, aber ansonsten so weitergelebt hatte wie zuvor. Doch er hat freimütig Woche für Woche sein Bekenntnis abgelegt und ist mit diesen Leuten freimütig vor den Thron der Gnade gekommen, jeden Sonntag. Und Otto Sofa wurde getroffen und fand das Leben. Wurde Christ und ist es bis heute und nutzt heute eben auch die sozialen Medien, um etwas von dieser guten Nachricht und das Volk zu bringen. Gottes Geist wirkt und weht, wo er will. Wir bekommen das gar nicht immer mit. Aber wir dürfen auch weiter freimütig vor dem Thron der Gnade kommen, ihm alles sagen, klagen, bitten, flehen und an unserem Bekenntnis festhalten, auch wenn es manchmal zitternd und zagend geschieht. Amen.